Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Einen schönen guten Tag alle zusammen. Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Compliance Check. Hier am Compliance Donnerstag wieder mit Christian und Daniel. Und heute geht's nicht mehr um das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Christian, aber Compliance haben wir trotzdem immer noch genug Themen vorrätig.
Ja, Compliance ist nicht nur Nachhaltigkeit. Compliance ist alles andere auch noch. Und heute haben wir Ihnen was mitgebracht in einer kleinen Serie, die wir heute starten, nämlich wie gehen wir mit Fällen um, die hinsichtlich von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tangiert sind. Und da wollen wir Ihnen ein bisschen an die Hand geben, was ist das eigentlich, wie geht das und vor allem, wie können Sie ungewollt und unwissentlich zum Helfer von Straftätern werden?
Ja, weil das Problem der Geldwäsche ist in aller Regel ja nicht, dass wir selber aktiv Geldwäsche betreiben, sondern das Grundproblem, dass uns als ja doch alle ehrbare und rechtschaffene Unternehmer, Kaufleute da eben treffen kann, eben dass wir hier ja irgendwo aufs Glatteis geführt werden, dass man uns eben hier auch benutzt als Vehikel, um über uns Geldwäsche zu betreiben. Und da gilt es natürlich, dass wir hier nicht in die Falle laufen und irgendeiner Mittäterschaft möglicherweise sogar belangt werden. Wie können wir uns hier eben schützen, damit wir mit Geldwäsche nicht in Berührung kommen, auch nicht mit Terrorismusfinanzierung? Und deswegen, ja, müssen wir wissen, einmal grundsätzlich, was ist das? Wie funktioniert Geldwäsche? Wie funktioniert Terrorismusfinanzierung? Und wo kann uns das jetzt im Unternehmen begegnen? Und wie können wir das eben auch erkennen und entdecken, dass es eben hier möglicherweise verdächtige Tatbestände gibt?
Ja, als erstes haben wir Ihnen ein paar Mythen mitgebracht, die wir so in einen kleinen Spotlight abarbeiten wollen. Das erste ist, Geldwäsche betrifft uns doch gar nicht.
Ja, wir sind ja selber ehrbar, wir tun das ja nicht. Blöd, aber andere tun das.
Ja, und da sie am wirtschaftlichen Leben teilnehmen und am wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb teilnehmen, können sie in das Fadenkreuz der Geldwäscher kommen, ohne dass sie das merken. Zweiter Mythos. Geldwäsche tangiert nur Bargeld.
Ja, muss eben auch nicht sein, weil eben Geld kann ja auch überwiesen werden auf andere Zwecke. Aber die Frage eben, wo das Geld herkommt, hat ja nicht nur mit Bargeld zu tun.
Und ein weiterer Mythos, Geldwäscher würden wir doch sofort erkennen.
Ja, wo liegt da die Begründung? Ich meine, der Geldwäscher hat jetzt auch kein typisches Profil. Also der kann aus den unterschiedlichsten Bereichen eben kommen, wo uns dann Geldwäsche eben begegnen kann. Also es gibt hier eben nicht den Geldwäscher. Also es ist nicht wie, hier kommt jetzt einer mit der Strumpfmaske eben in die Schalterhalle gestürmt und mit vorgehaltener Pistole, sondern der Geldwäscher, der kann aus den unterschiedlichsten Bereichen eben kommen, ohne dass wir es jetzt erstmal vermuten würden.
Gucken Sie einmal nach links, gucken Sie einmal nach rechts, schauen Sie in die Gesichter Ihrer Geschäftspartner, Sie würden den Geldwäscher nicht erkennen. Das sind ehrbare Kaufleute wie Sie, wie wir, wie alle anderen auch, nur dass diese ehrbaren Kaufleute den ehrbaren Kaufmann nur zum Schein darstellen und im Hintergrund ganz andere Machenschaften ziehen. Das können Sie, aber ohne die notwendigen Voraussetzungen der Kontrollen, die Sie im Unternehmen umsetzen sollten, gar nicht herausfinden. Und darum geht's eigentlich, zu verstehen, wie kommen wir dahin, was müssen wir tun, und dazu müssen wir erst mal darlegen, was ist das überhaupt und wie geht das? Und damit wollen wir jetzt starten.
Genau, also Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, worum geht's? Beim Thema Geldwäsche, zunächst mal das Grundproblem sowohl von beiden Bereichen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, ist immer, dass wir es nicht nur mit einem Straftatbestand und einer illegalen Tätigkeit, nämlich der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zu tun haben, sondern dass eben hier drumherum weitere Straftatbestände eben sich auch bewegen. Denn Geldwäsche ist letztendlich in aller Regel eine Folge von anderen Straftaten, denn was die Geldwäsche machen will, wozu ich Geldwäsche betreibe, ist, dass ich Geld, das ich irgendwo in irgendeiner Art und Weise unrechtmäßig oder illegal erworben habe, zum Beispiel durch Straftaten wie Drogenhandel, Waffenhandel, Schmuggel, Menschenhandel, all sowas, wo Geld herausgekommen ist, dass ich dieses Geld waschen will, also in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen, um das Geld von, ja, schmutzigem Geld in sauberes Geld dann eben zu verwandeln.
Hört sich komplex an, hört sich schwierig an, ist es aber gar nicht. Muss auch nicht immer mit Bargeld einhergehen, sondern oftmals sind das Transaktionen, die über ausländische Konten laufen, gerne über Konten von irgendwelchen nicht so sehr geldwäscheregulierten Staaten. Wir kennen das, das sind zum Beispiel Panama, das sind die Cayman Islands, das sind auch Steueroasen und dergleichen. Und dort werden Scheinfirmen oder auch sogenannte Briefkastenfirmen gegründet, über die dann diese Transaktionen laufen und diese Firmen weisen dann ein Geschäft aus, einen Umsatz aus, der so gar nicht da ist und damit wird quasi über eine fingierte wirtschaftliche Tätigkeit das eingeschleuste Geld durch die Versteuerung in diesem Staat aus illegalem Geld zu legalem Waisengeld gewaschen.
Also es können sogar auch wirklich echte Firmen sein.
Das sind echte Firmen. Das,
also nicht nur Scheinfirmen, sondern wirklich Firmen, die auch tatsächlich Tätigkeiten nachgehen. Aber über diese Firmen ich diese Gelder eben entsprechend schleuse und damit eben am Ende dieses schmutzige Geld, Drogengeld zum Beispiel, jetzt legal gewaschen wurde, sogar versteuert wurde. Und damit eben jetzt am Ende, das ist das Ziel, dass es dann dem Geldwäscher, dass er am Ende saubere Liquidität hat, mit der er ganz normal offen dann eben arbeiten kann. Und das Ganze eben deswegen so diese Transaktionen, Einzahlungen, wo eben durch den Wirtschaftskreislauf diese Gelder geschleust werden, dass am Ende ja so nicht die Quelle nach Möglichkeit nicht mehr nachvollziehbar ist, wo das Geld ursprünglich herkam. Dies verwirrspielt das sogenannte Smurfing, heißt es. Also wir jetzt überlegen, Moment, Smurf.
Das Schlumpfen.
Genau, Smurf war auf Englisch der Schlumpf, das Schlumpfen. Tatsächlich haben die Schlümpfe jetzt hier nichts mit zu tun, sondern tatsächlich geht es eben um diese Verschleierung, die hier im Spiel ist.
Ja, wie läuft das in der Praxis? In der Praxis läuft das so, irgendwo wird so ein Geld bar eingezahlt. In irgendeinem Staat, der keiner so besonders hohen Kontrolle unterliegt. Das sind wir oftmals in Drittländern, wo ich in einer Bank Bargeld einzahlen kann. Von dort aus wird das überwiesen an ausländische Konten, an verschiedene Rechtspersonen. Das sind dann diese Briefkastenfirmen. Diese wiederum weisen dann diverse Tätigkeiten aus. Ganz einfach geht das im Dienstleistungssektor. Das bedeutet, es werden hier Scheinrechnungen geschrieben. Diese Scheinrechnungen werden versteuert. Eine Dienstleistung erfolgt nie. Das Geld, das dort eingenommen wurde, wird legal versteuert. Und am Ende, nachdem es über die staatliche Besteuerung hinausgelaufen ist, ist dieses Geld in Banken als weißes Geld zur Verfügung und kann dann nach Europa, nach Deutschland eingeschleust werden. Ohne weitere Probleme. Und weil man dort 4, 5, 6, 7 Schritte zwischendrin hat, hat man das Problem, dass irgendwo in dieser Kette die Nachvollziehbarkeit nicht mehr richtig gegeben ist.
Ja, ich kann sogar noch weitergehen, wenn ich jetzt mich jetzt hier in Deutschland befinde, also und eben hier irgendwelches aus illegalen Quellen stammende Bargeld habe. Ich kann das ja auch eben hier, das und das System beim Smurfing, eben aufteilen auf viele kleine Geldbeträge. Denn wir haben eben ja bestimmte Schwellenwerte, ab denen ja die Bank den Einzahler identifizieren muss. Und wenn ich jetzt hier Kleinbeträge und dann verschiedene Konten bei verschiedenen Banken eben habe, will ich ja vermeiden, dass eben diese Identifizierung zum Tragen kommt und somit eben das Geld gestückelt eben hier dann verteilt habe, dass eben hier ja erstmal kein Verdacht erregt wird.
Prinzipiell ein hohes Potenzial für Geldwäsche haben grundsätzlich mal drei Branchen. Das ist die Branche, die Spiele anbietet, also Casinos, Wettbüros, irgendwelche Spielhöllen. Das ist grundsätzlich mal Geldwäsche relevant. Die zweite Branche, die dort tangiert ist, das sind Wechselstuben, Wechselbüros. Auch dort ist es relativ einfach, Bargeld in Form einer Währung zu tauschen. Die Nachvollziehbarkeit ist dann auch nicht mehr gegeben. Und das dritte sind tatsächlich irgendwelche Scheinfirmen, idealerweise aus der Dienstleistungsbranche, die hier ein hohes Risiko haben, denn im Zweifelsfall kann ich nicht mehr nachweisen, ob eine Dienstleistung so durchgeführt wurde oder nicht. Wohingegen es schwieriger ist, wenn es um physische Lieferung von Waren geht. Aber auch dazu können wir Ihnen ein paar Beispiele an die Hand geben. Auch das ist überhaupt kein Problem. Es ist nur mit mehr Aufwand verbunden.
Ja, also werden wir noch im Detail da noch näher drauf kommen. Aber eben diese Platzierung, eben hier Smurfing, gerade das Umtauschen in andere Währungen kann da auch natürlich sehr attraktiv dann eben sein, dass ich aus der Ursprungswährung dann in andere Währungen dann eben gehe und dann eben hier die Finanztransaktionen, das Geld wird da fröhlich durch die Welt verschoben, dass ich die Herkunft am Ende mit Möglichkeit nicht mehr nachvollziehen kann und am Ende des Tages eben das Geld in den Wirtschaftskreislauf zu integrieren, dass ich am Ende zum Beispiel hochwertige Wirtschaftsgüter kaufe, ob beweglich oder auch unbeweglich in Form von Immobilien, oder auch dann auch Finanzprodukte kann eben so ein Thema sein, und darüber dann das Geld letztendlich legal platziert habe. Und wenn ich eben dann diese Güter verkaufe, eben durch aus dem sauberen Verkauf, ich habe eine Immobilie verkauft, mit einer ganz sauberen Transaktion, auch alles sauber versteuert, da dann eben das Geld weiß gewaschen ist und dann mir als legales Geld zur Verfügung steht. Und deswegen für den Geldwäscher dieser Verlust jetzt zum Beispiel über die Steuerzahlung ja einkalkuliert ist, also will gar nicht 100% von dem ursprünglich, sondern am Ende das Ziel ist, dass es soll weiß sein.
Das sind Betriebskosten.
Genau, so könnte man sagen, tatsächlich. Das einkalkuliert, damit muss ich rechnen. Aber eben das Ziel hinterher, dass dieser Großteil dann eben weiß gewaschen, mit dem ich dann ganz entspannt frei arbeiten kann.
Ja, wir werden sehen, das bedarf eines gewissen Netzwerkes, das man sich aufbauen muss, dem man sich bedienen können muss, und das bedarf länder- und staatenübergreifender Transaktionen. Das ist das Gleiche aus dem Geldwäsche wie letztendlich aus der Terrorismusfinanzierung. Ich habe Gelder, schwarze Kassen, ich habe stillgelegte oder herausgezogene Gelder, die ich dann dementsprechend einem illegalen Zweck zuführen möchte. Und daraus resultiert jetzt auch der Vorgehensweg bei der Terrorismusfinanzierung. Ähnlich wie bei Geldwäsche funktioniert es auch da.
Ja, bei der Terrorismusfinanzierung eben dann mit anderem Hintergrund. Ich will eben das Geld, bei der Geldwäsche will ich das Geld für mich. Bei der Terrorismusfinanzierung habe ich ja das Ziel, damit irgendwelche terroristischen Aktivitäten sollen irgendwo auf der Welt finanziert werden. Das heißt, die finanziellen Mittel, die man sammelt, die müssen dann eben noch dorthin verschoben werden, wo eben dann diese Finanzierung benötigt wird, wo eben diese terroristischen Aktivitäten stattfinden sollen. Also müssen eben Güter irgendwo hin verkauft werden, Gelder transferiert werden. Und das Problem eben hier der Entdeckung, wenn eben jetzt irgendwo in Länder ins Ausland Waren verkauft werden, hat es jetzt mit Terrorismusfinanzierung zu tun oder eben nicht?
Ja, es ist extrem komplex, extrem schwierig, extrem zeitaufwendig, solche Tatbestände für die Terrorismusfinanzierung aufzudecken. Man braucht sehr viel Know-how, sehr viel Erfahrung und vor allem sehr viel Geduld und Zeit, um diesen hinterher zu verfolgen oder nachzugehen. Und es ist auch viel schwieriger, Fälle der Terrorismusfinanzierung zu entdecken, als Fälle der Geldwäsche zu entdecken, weil die Verschleierung und auch das vordergründige Unverdächtige bei der Terrorismusfinanzierung deutlich stärker im Vordergrund steht.
Jetzt können wir hier natürlich fragen an der Stelle, wo bin ich jetzt eigentlich als Unternehmer denn betroffen in diesem Kontext? Wo kommt mein Unternehmen denn eben jetzt ins Spiel?
Ja, haben wir Ihnen ein kleines Beispiel mitgebracht. Wir können das so sagen, dass zum Beispiel ein Güterhändler, der, sagen wir, Baustoffe anbietet, ja, in die Geldwäsche verstrickt wird, indem zum Beispiel keine korrekte Identifikation seiner Geschäftspartner erfolgt. Also, ich habe hier jetzt den besagten illegalen Drogenhändler, der aus Drogengeschäfte Geld weiß waschen möchte und der benutzt sie als Güterhändler, als Baustoffhändler, als Mittelsmann und sie wissen da gar nichts davon. Das passiert so, dass ein Neukunde bei Ihnen anruft und eine größere Losgröße geringwertiger Güter, sei es zum Beispiel Backsteine oder einzelne Teile wie Dachplatten oder irgendwelche sonstigen geringwertigeren Güter kauft. Das Ganze unter einem Schwellenwert, dass es nicht gemeldet werden muss und möglicherweise mit Barzahlung auf Sie zukommt. Das ist schon mal das Erste, wo Sie hellhörig werden müssen. Aber auch selbst wenn es keine Barzahlung ist, ist das überhaupt kein Drama, denn man kann das über ausländische Konten oder über verschiedene andere Adressen, Firmen steuern.
Also deswegen die Frage, immer wenn wir Kunden eben bekommen, eben die Frage, wer ist der Kunde? Also ist das jemand auch, wo wir annehmen können, der kauft wirklich für sich und hat hier eben eine Interesse an der Verwendung dieser Bauteile oder eben ja, wenn da plötzlich die Barzahlung ins Spiel kommt oder dann sagt das Thema, ja, das Geld, das überweisen wir Ihnen irgendwo aus dem Jemen, dann ist schon mal die Frage eben etwas seltsam, wo, warum eben jetzt bar oder warum eben von irgendeinem Konto sonst wo im Ausland? Warum nicht von einem deutschen Geschäftskonto?
Ja, Sie gehen das Geschäft ein, Sie wollen den Neukunde ja nicht unbedingt gleich verprellen und haben dem Geschäft zugestimmt. Was Sie jetzt nicht wissen können, was macht denn dieser vermeintliche Neukunde mit der gekauften Ware? Deswegen tun Sie gut daran, wenn Sie im Rahmen Ihrer Geldwäsche-Sorgfaltspflichten, also das klassische Identifikationsthema, Ihren Kunden einfach mal fragen, was machen Sie denn mit 50 oder mit 100 Paletten Backsteine? Sie sind doch gar kein Bauunternehmer. Sie haben auch nichts mit der Baubranche zu tun. Was machen Sie damit? Und wenn dann irgendwelche Antworten kommen, die Ihnen spanisch vorkommen oder das überhaupt nicht ins Thema passt, dann gehen Sie mal davon aus, dieser Mensch, dieser Neukunde benutzt Sie nur als Mittelsmann. Bedeutet, dieser vermeintliche illegale Geschäftsmann, dieser Drogenhändler, kauft jetzt die Ware bei Ihnen ein und hat vor, diese Ware legal weiterzuverkaufen. Denn er hat sich im Vorfeld bereits darüber informiert, wer benötigt welche Stückzahlen, wann, wo. Das ist relativ leicht machbar im Internet heute, lässt sich diese Information ganz leicht generieren und wickelt dann das Geschäft, nachdem er bei Ihnen irgendwie 50 Paletten von sowas gekauft hat, wickelt das ab in kleinteiligeren Geschäften. Und bei diesen Geschäften wird über den Transmissionsmechanismus ihrer Backsteine plötzlich dieses schwarze Geld weiß gewaschen, denn wir haben ja einen legalen Verkauf.
Genau, also wenn der sein, die bei Ihnen gekauften Teile jetzt legal weiterverkauft, auch dann mit Banküberweisung, alles sauber, dann haben wir am Ende aus dem Erlös, Achtung, nicht der Gewinn, also der Erlös aus dem Weiterverkauf, der wird, kommt eben jetzt auf das Geschäftskonto dieses Drogenhändlers. Und jetzt, wenn da die Frage jetzt aufkommt, woher stammt denn das Geld? Also jetzt fragt die Bank ja nach, jetzt kommt hier ein großer Betrag, Verkauf von Backsteinen, kann er jetzt aber eben schön belegen. Ich habe hier an die Baufirma, habe ich diese Backsteine eben verkauft.
Legal auf Rechnung?
Ganz legal, hier ist die Rechnung, hier versteuert. Also insofern ist hier direkt keine illegale Herkunft erkennbar. Das heißt, jetzt müsste weitere Nachforschung angestellt werden. Dann die Frage, Moment mal, wie kommen Sie denn zu den Backsteinen und von welchem Geld haben Sie denn die Backsteine gekauft? Das ist aber weitere Nachforschung, für die erstmal ja auch die Bank jetzt nicht verantwortlich ist, sondern die Bank muss feststellen, wo kommt ja das Geld her, das der jetzt überwiesen bekommen hat, eben in dem Fall von der Baufirma.
Ja, und in spätestens der zweiten oder dritten Transmissionsstufe in diesem Prozess wird sich die Spur verlieren. Denn spätestens, wenn man an Sie als Produzent dieser Backsteine herantritt, werden Sie ja auch nicht wissen, woher kommt denn das Geld? Ja, im Zweifelsfall irgendwo aus dem Ausland. Ja, aber wissen Sie genau, woher? Ja, das lässt sich feststellen. Sie haben eine Buchhaltung, aber Sie wissen natürlich nicht, für was das Geld im Ausland bestimmt war. Sie wissen nur, das war ein ausländisches Konto, da kam das Geld her und dann verliert sich die Spur. Was im Ausland mit diesem Geld passiert ist, das können Sie nicht feststellen. Das kann auch unsere Strafverfolgungsbehörde nicht feststellen, weil im Zweifelsfall sind die ausländischen Banken gar nicht so kooperativ, dass sie dementsprechend die Informationen preisgeben, weil in deren Ländern die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten so nicht gelten.
Trotzdem ist natürlich die Frage, warum kann jetzt für uns hier ein Problem entstehen?
Das Problem entsteht insofern, dass wenn es dann tatsächlich zu einer Geldwäsche kommt, dass Sie als Güterhändler mittelbar dieser Geldwäsche beigewohnt haben. Das bedeutet, Sie wussten gar nichts davon. Sie sind benutzt worden. Aber Sie haben sich strafbar gemacht, weil Sie hätten gemäß diverser Sorgfaltspflichten, wenn Ihnen als Sachkundiger etwas komisch vorkommt, Nachforschungen anstellen müssen und gegebenenfalls eine Verdachtsmeldung an die Aufsichtsbehörde absetzen müssen.
Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo brauche ich eben die Sachkunde? Wann muss ich eben mich um dieses Thema kümmern? Das heißt hier, das Thema Güterhändler ist ein wichtiger, entscheidender Punkt.
Ja.
Das heißt, wir haben hier Abgrenzungskriterien eben aus dem Geldwäschegesetz, wer jetzt hier nach dem Gesetz verpflichtet ist, entsprechende Sorgfaltspflichten walten zu lassen. In dem Fall, in unserem Beispiel, dann würde das bedeuten, dann eben zu überprüfen, ich habe hier jetzt einen neuen Kunden, wer ist denn der Kunde überhaupt und ist eben das, was ich hier an Geld bekomme, die Herkunft des Geldes, die Art und Weise, wie hier bezahlt wird, ist das irgendwie verdächtig, dass hier vielleicht Geldwäsche vorliegen könnte? Und ich eben dann als Sachkundiger eben hier einen Verdachtsfall eben an die zuständigen Behörden melden müsste.
Das Stichwort diesbezüglich, das der Gesetzgeber nennt, lautet KYC, Know Your Customer, und KYP, Know Your Products. Das bedeutet, was kann ich mit meinen produzierten Produkten anfangen, für was sind die dienlich? Und Know Your Customer, welche Kundschaft habe ich, wie geht die Kundschaft mit meinen Produkten um, wer ist das, woher kommt das, woher kommt die Kundschaft, wo wird das möglicherweise weiterverkauft. Das ist die Pflege und Kontrolle von Geschäftsbeziehungen.
Das heißt also, in dem Fall gibt es Grenzen, im Moment am Geldwäschegesetz, Güterhändler, so das Stichwort hier, deswegen kommen wir auf die 10.000 Euro, sind wir vorher auch zu sprechen gekommen.
Ja, das ist eine Bargeldobergrenze, ab der dann legal definiert eine Identifikation von Personen vorgenommen werden muss. Erstens, wer steht vor mir? Zweitens, wer wickelt das Geschäft ab? Drittens, für wen ist das Geschäft denn dienlich? Sprich, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte dahinter? Und ist derjenige, der vor mir steht, überhaupt in der Lage, darf der überhaupt für diesen wirtschaftlich Berechtigten tätig sein?
Weil gerade bei Geldwäsche ganz oft haben wir da Strohmänner irgendwo eingeschaltet, die da eben für zum Beispiel den Drogenhändler tätig sind. Und das wäre eben auch dann die Frage, wenn ihr jemanden bei uns jetzt Baustoffe kauft, kauft er die für sich selber, für seine Firma oder kauft er die für irgendjemand anderen, der das irgendwie weiterverkaufen will? Da wird es irgendwie komisch. Also wenn dann solche Fälle kommen, weil im Normalfall als Baustoffhandel, wenn bei uns eine Baufirma kauft, die zahlen irgendwo per Banküberweisung, die zahlen eben hier über eben einen normalen Bankweg. Aber wenn jetzt jemand kommt irgendwo mit dem Bargeldköfferchen oder mit dem Konto irgendwo aus irgendwelchen Ländern, die eben unüblich sind, das wären für sich genommen eben einfach schon Verdachtsfälle, wo man sagen müsste, im Moment, das ist unüblich, da ist irgendwas komisch.
Ja, oder auch wenn wir als TKC GmbH, als Dienstleister bei Ihnen, als Baustoffhändler auf der Matte stehen und sagen, ich will jetzt mal 50 Paletten Backsteine kaufen. Hallo, wir sind kein Bauunternehmen. Was wollen wir denn mit Backsteinen? Genau diese Frage müssen Sie dann, ja, Moment mal, was haben Sie denn mit Bau zu tun? Ja, nichts. Ja, für was brauchen Sie dann Backsteine? Wir brauchen die halt.
Genau, werfen. Nein, also tatsächlich, wenn das, und deswegen muss man im Geldwäschegesetz eben prüfen. Das heißt also, wenn Sie irgendwo Güterhändler sind, also schauen Sie ins Geldwäschegesetz eben rein, ob Sie hier nach dem Gesetz verpflichtet sind und dementsprechende Sorgfaltspflichten walten lassen müssen. Es gibt andere Verpflichtete, auf die wollen wir sich speziell eingehen, die eben auch hier von Grundsatz ihrer Tätigkeit nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet sind. Da gehören eben Banken, Finanzinstitute dazu, da gehören auch Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer zum Beispiel eben mit dazu, die eben hier jetzt nicht für sich selber, sondern eben ihre Mandanten hinsichtlich Geldwäscherisiken bewerten müssen. Also hier der Staat eben auch das Know-how und auch die Multiplikatorfunktion dann eben dieser Kanzleien in dem Fall beispielsweise nutzt, um eben Geldwäscherisiken identifizieren zu können und potenzielle Geldwäscheverdachtsfälle zu identifizieren, weil natürlich ein Wirtschaftsprüfer oder ein Steuerberater fällt es irgendwo auf, wenn der die Bilanz von einem Unternehmen erstellt, sagt, Moment mal, da kamen irgendwelche Überweisungen aus dem Jemen, in den Jemen oder hier irgendwelche Bareinzahlungen dubios, das ist komisch.
Ja, also tatsächlich haben wir solche Fälle aus der Praxis auch schon gehabt. Das muss nicht nur mit Geldwäsche einhergehen, das können natürlich auch andere Straftatbestände sein wie Betrug, Steuerhinterziehung und dergleichen. Wir hatten das als Fall mit einer Schreinerei. Eine Schreinerei bekam einen Aufruf über die Bank. Da ging es um eine Phishing-Attacke und dort war ein Link hinterlegt. Das hat der Eigentümer dann angeklickt und es wurde daraufhin seitens der Bank eine Überweisung nach Afrika angestoßen, nach Tunesien, um genauer zu sein, eines Betrages von mehr als 40.000 Euro. Und irgendwie hat die Bank hier geschlafen und hat diese Transaktion durchgewunken, war aber doch noch so clever, das im Nachgang zu bewerten. Und eine halbe Stunde später ruft bei diesem Unternehmen die Bank an und sagt, ja, Moment mal, Sie haben ja da eine Transaktion nach Tunesien losgetreten. War das denn bewusst? Das passt so gar nicht in Ihr Schema. An der Stelle muss man sagen, Fall verfehlt, aufsichtsrechtlich verfehlt, geldwäscherechtlich verfehlt. Sowas hätte im Vorfeld auffallen müssen. Diese Transaktion hätte gar nicht ausgeführt werden dürfen, weil es passt weder in das Bild eines lokalen Handwerkers, noch passt es irgendwo ins Bild, dass man nach Tunesien Geld überweist.
Ja, also solche Geschichten im Normalfall, wenn die Bank involviert ist, deswegen so die Sache im normalen Geschäftsgebaren eben jedes Unternehmen seriös, wo man eben eine Banküberweisung tätigt, habe ich ja den Vorteil, die Bank selber ist ja verpflichtet nach dem Geldwäschegesetz und in dem Fall entsprechende Ein-Auszahlungen, dass eben hier überprüft wird. Also wenn ich mit meinen Kunden das über Banküberweisung abwickle, bin ich schon mal grundsätzlich auf der sicheren Seite. Das heißt also Bargeschäft immer birgt immer ein Risiko. Und wenn irgendwie ein Kunde dasteht und auf irgendwie Bareinzahlungen besteht, sollte mir das eben schon mal irgendwo verdächtig dann eben erscheinen. Also wenn Bargeschäft so im Vordergrund steht, da könnte es doch irgendwelche Schwierigkeiten geben. Wie gesagt, sind wir eben diese Grenze mit 10.000 Euro da relevant. Also jetzt nicht, wenn irgendjemand hier für 500 Euro irgendwie Baumaterial für sein privates Bauprojekt zu Hause kaufen will. Davon reden wir nicht. Aber eben, wenn es um diese großen Beträge geht oder wenn eben Überweisungen, die unüblich sind, also irgendwie Länder, wo es hingeht. Ich habe angeblich eine Firma, die ist hier, aber eben die Überweisung geht dann Geld geht nach Tunesien. Das ist schon mal seltsam. Oder eben ich habe verschiedene Konten, die involviert sind. Also nicht irgendwie das Geschäftskonto, sondern plötzlich ein Privatkonto. Also da muss man da eben dann hellhörig werden. Oder wie Inspektor Columbo geht da ja immer so vor nach dem Motto, jemand macht etwas immer auf ein und dieselbe Weise und plötzlich macht jemand etwas anders als sonst. Warum ist das so?
Ganz genau, das ist die Frage, die man sich stellen muss, weil dann gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, dass hier etwas außer der Spur läuft.
Und deswegen also immer hier aufmerksam zu sein, ist das Wichtigste, wo ist irgendwas komisch? Und es ist dann ja gar nicht die Aufgabe zu entscheiden, handelt es sich um Geldwäsche oder nicht. Aber wenn irgendwelche Verdachtsfälle aufkommen und ich bin verpflichtet nach dem Geldwäschegesetz, habe ich eben auch die Aufgabe, unverzüglich diesen Verdachtsfall zu melden. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, also die aktive Mitwirkung eben dann hier Verdachtsfall und wirklich unverzüglich muss dann gemeldet werden, dass eben die Strafverfolgungsbehörden dann eben hier aktiv werden können, um dann zu prüfen, haben wir eben hier einen Fall von Geldwäsche oder nicht.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Mitarbeiter der CKC GmbH und besuchen Sie die nächste Geldwäscheschulung.
Genau, also das ist eben auch ein wichtige Sache, dass wir auch in Eigenwerbung das Thema Geldwäsche eben erfordert, auch um das sinnvoll bewerten zu können, eben entsprechender Sachkenntnis. Die darf auch nicht jeder vermitteln. Wir dürfen das, also wir haben die Zertifizierung, dass wir Sachkunde schulen dürfen, Sachkunde vermitteln dürfen. Also wenn eben bei Ihnen Betroffenheit da ist, dass Sie nach dem unter das Geldwäschegesetz fallen, dass Sie hier verpflichtet sind, dann kommen Sie auf uns zu. Wir können Ihnen da weiterhelfen, dass eben bei Ihnen da nichts daneben geht.
Ja, so viel soll's mal zum heutigen Teil der Thematik Geldwäsche gewesen sein. Wie geht das? Was ist das? Wir kommen in 14 Tagen mit einem weiteren Thema Geldwäsche auf Sie zu. Dort gehen wir ein bisschen stärker ins Detail. Bleiben Sie deshalb spannend, bleiben Sie interessiert. Wenn Sie irgendwelche Fragen in der Zwischenzeit haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Sie finden unsere E-Mail-Adressen unter www.compliance-check.eu oder unter www.ckc-gmbh.de.
Dort auch Kontaktformular, E-Mail-Adressen, also Telefonnummern, also wie Sie uns am liebsten erreichen wollen. Wir freuen uns auf Sie und wir freuen uns auch, wenn Sie in 14 Tagen wieder einschalten und dann mit uns ein bisschen weiter so dieses Thema Geldwäsche gemeinsam weiter erkunden.
Bis dahin sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch in 14 Tagen beim Compliance-Check-Tag wieder mit dabei sind und wünschen Ihnen diesbezüglich schon mal ein schönes Wochenende. Bis die Tage und tschüss.
Und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.